Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Herath, schön, dass ihr wieder dabei seid. Er gehört zu den renommiertesten Schriftstellern der zeitgenössischen Weltliteratur. Im eigenen Land lange Zeit verkannt, in vielen Sprachen übersetzt, gelesen und hoch geschätzt. Die Rede ist vom niederländischen Schriftsteller C.S. Noteboom, der vor wenigen Wochen am 11. Februar im Alter von 92 Jahren auf seiner Lieblingsinsel Minorca gestorben ist. In dieser Podcast-Folge wollen wir über diesen bemerkenswerten Autor, der vor allem für seine Reiseliteratur bekannt ist und der in den letzten Jahren immer wieder für den Literatur-Nobelpreis genannt wurde, sprechen. Und das tue ich mit der Übersetzerin Helga von Beuningen, die zahlreiche Werke Noteboms ins Deutsche übersetzt hat. Hallo Helga, vielen Dank, dass wir bei dir hier in Bad Segeberg zu Besuch sein dürfen und dass du uns etwas über C.S. Noteboom erzählen möchtest.
Hallo, das tue ich wirklich sehr gerne. Es ist mein wichtigster Autor gewesen und außerdem ein sehr guter Freund und ich nehme diese Gelegenheit sehr gerne wahr, über ihn zu sprechen.
Ja, bevor wir über C.S. Noteboom sprechen, du hast einen niederländischen, ausgesprochen niederländischen Nachnamen, bist aber gebürtige Allgäuerin. Wie das denn?
Das ist ganz einfach. Meine Familie kommt ursprünglich aus den Niederlanden, aus dem Dorf Böningen, wie die Niederländer das aussprechen, bei Nijmegen. Aber sie sind da schon vor über 400 Jahren ausgewandert. Oh, ja. Erst nach Danzig, dann ins Baltikum. Und durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs sind meine Eltern aus dem Baltikum als Deutschbalten nach Deutschland, ins Reich, wie das damals hieß, zurückgekommen. Und ich bin eigentlich durch die Kriegswirren zufällig im Allgäu geboren.
Ja. Du hast Englisch und Niederländisch an der Universität Heidelberg studiert und warst dort auch viele Jahre Lektorin für Niederländisch. Und daher kennen wir uns auch. Wie bist du denn dann Übersetzerin geworden?
Ich muss dazu sagen, dass ich ja nicht, wie man denken könnte, Englisch und Niederländische Philologie studiert habe, sondern diesen Studiengang, den es nur an drei deutschen Universitäten damals gab, inzwischen gibt es vier, wo man Diplom Übersetzer oder Diplom-Dolmetscher werden kann. Und ich hatte diesen Studiengang gewählt und bin dann da auch geblieben als Lektorin, als ich mein Examen hatte. Hab mich aber, und da war Literaturübersetzen kein Thema. Das war nicht Teil des Lehrplans. Aber ich habe mich privat immer sehr, sehr für Literatur interessiert und immer viel gelesen und auch angefangen, so freiwillig anzubieten, meinen interessierten Studenten literarische Texte zu übersetzen. Und dann bin ich aus privaten Gründen nach 15 Jahren Lektorendasein nach Norddeutschland gezogen und musste mich dann ja beruflich neu orientieren und habe dann gesagt, so, jetzt will ich das mal probieren, in der Praxis zu machen, was ich bisher nur studiert und gelehrt hatte.
Ja, mal eben zurückkommend auf dein Studium. Ist Niederländisch, die Sprache, niederländische Sprache, immer Thema in der Familie gewesen?
Nein, überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich noch dazu sagen, die über 400 Jahre, die wir in der Diaspora gelebt haben, da hat sich leider die Sprache nicht erhalten. Also Niederländisch ist eine komplette Fremdsprache für mich und ich musste es von Anfang an lernen.
Ja, ja. Du hast dann angefangen als Übersetzerin und hast eine ganze Reihe von Autoren übersetzt, jetzt nicht nur Noteboom.
Ja, das stimmt. Ich habe sehr viele Autoren mit einer sehr großen Bandbreite übersetzt. Am Anfang zum Beispiel die feministische Autorin, die damals sehr, sehr bekannt war, Anja Möhlbelt oder Renate Rubinstein oder dann eben Noteboom schon relativ früh, Ende der 80er Jahre, habe ich mein erstes Buch von ihm übersetzt. Mariette Mohr, AFTH van der Heijden, Marcel Möhring und so weiter und so weiter. Und in den letzten Jahren habe ich noch junge Autorinnen dazu bekommen. Lise Spitt, Marieke Lukas-Reinefeld, Ninja Weyers Und das gab meiner Arbeit auch nochmal so eine, was ganz Besonderes, muss ich sagen, dass ich als inzwischen schon alte Übersetzerin, so älter, junge.
Älter.
Danke, das ist ja nett. Dass ich dann junge Autorinnen übersetzen konnte, die ja nochmal einen ganz anderen Blick auf die Literatur haben und auf die Wirklichkeit.
Ja, also eine riesen Bandbreite an Übersetzungen, die du getätigt hast. Und es darf an dieser Stelle natürlich nicht unerwähnt bleiben, dass du für deine Übersetzungen zahlreich geehrt worden bist. 1992 den renommierten niederländischen Martinus-Nijhoff-Preis für Übersetzung, zum Art Nobelpreis für Literaturübersetzung. 2004 den Else-Otten-Preis und 2021 den Strahlener Übersetzungspreis der Kunststiftung NRW, um nur einige zu nennen. Irgendwann bist du an C.S. Noteboom geraten. Bevor wir übrigens darüber deine Erfahrungen mit Noteboom sprechen, erzähl uns erstmal, wer war Noteboom? Was sein Leben und sein Werk?
Noteboom ist 1933 geboren. Und er hat mit 22 Jahren seinen ersten Roman veröffentlicht. Und das war gleich in den Niederlanden ein großer Erfolg, wurde auch übersetzt. Es gab auch ein paar Jahre später eine deutsche Übersetzung. Die hieß, also auf Niederländisch hieß das Buch Philipp en de Andere. Und der deutsche Verlag wollte damals diesen Titel nicht und hat das umbenannt in Das Paradies ist nebenan. Und ich bekam dann, ich glaube Ende der 90er Jahre, den Auftrag, das Buch neu zu übersetzen. Und dann ist es auch unter dem ursprünglichen Titel Philipp und die anderen nochmal in meiner Neuübersetzung erschienen. Ja, und er hat das oft thematisiert, dass er dann plötzlich als Schriftsteller benannt wurde und jetzt irgendwie versuchen musste, dem auch gerecht zu werden. Er fing sehr früh an, in ganz jungen Jahren, ganz viel zu reisen per Anhalter durch Europa. Er hat das ja eigentlich nicht per Anhalter gereist, aber immer gereist bis ganz zum Schluss eigentlich. Darauf kommen wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen, weil das ja ein wichtiger Teil seines Lebens war. Und er hat dann einen Roman nach dem anderen, aber mit großen zeitlichen Abständen eigentlich veröffentlicht in den Niederlanden. Er hat, um auch leben zu können von seiner Schreiberei, als Journalist gearbeitet. Er reiste über die Welt und hat von dort berichtet, politisch, aber auch langsam dieses Genre entwickelt, für das er dann so bekannt wurde, diese Reise-Essays, die auch Kunstbetrachtungen sind, geschichtliche und so weiter und so weiter. Und er wurde stetig berühmter. In Deutschland hatte er den Durchbruch wirklich mit die folgende Geschichte, mit dem Roman, der Anfang der 90er Jahre erschien, 91 oder 92, glaube ich. Das war ein wahnsinniger Erfolg. Und das ist zum Beispiel von all meinen vielen Büchern, die ich übersetzt habe, das sind weit über 100 inzwischen, ist das einzige Buch, das die 100.000er-Grenze geschafft hat. Da macht der Verlag meistens so eine Binde um das Buch und das war dann ganz stolz.
Ich habe auch in Erinnerung, dass Marcel Reich-Ranitzky da besonders gelobt hatte.
Ja, der hat das Buch ganz besonders gelobt, aber erfreulicherweise auch endlich mal die Übersetzungsleistung dabei. Ja. Er hat dann in seiner unnachnamlichen Diktion gesagt, diese Übersetzerin ist eine Meisterin ihres Faches.
Genau.
Das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Ich habe das am Fernsehen verfolgt. Ich habe seine Sendung eigentlich immer gesehen, aber ich wusste, dass Noteboom's Buch auch besprochen wird. War natürlich wahnsinnig gespannt, wie das da ankommt. Und es war ja, was selten vorkam in diesem Quartett, ein einhelliges Begeisterung für dieses Buch.
Zu Recht, ja. Ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, in das Noteboom in den Niederlanden lange Zeit verkannt wurde. Warum um alles in der Welt war das so?
Das war wahrscheinlich so, weil die sogenannten großen drei damals so prominent waren und die ganze Literaturszene eigentlich beherrscht haben. Das war der Vlame Hugo Claus, das war der Niederländer Harry Mulisch und es war der Niederländer Hermans. Und die haben eigentlich wirklich die Literatur beherrscht, damals die Szene. Ja. Und in den Niederlanden, ich glaube, es waren schon auch noch andere Gründe, die da mit reinspielten. Zum Beispiel, dass Noteboom nicht die Themen behandelte, die damals so aktuell waren in den Niederlanden, wie die Abrechnung mit der deutschen Besatzung, die Auseinandersetzung mit der Rolle, die die Niederlande gespielt haben, als ein Großteil ihrer Bevölkerung, nämlich der jüdische Anteil, verhaftet und deportiert wurde. Dann die Jahre 60er, 70er Jahre mit der sexuellen Befreiung, mit der politischen, dem politischen Aufstand. Das waren alles Themen, die Noteboom, wenn dann nur, eher am Rande gestreift hat. Ich habe auch oft mit Niederländern, die viel lasen, habe ich gefragt, was haltet ihr von Noteboom? Es war eher immer so, das ist nicht meins. Ja. Und wenn ich dann nachfragte, war auch, ja, der schreibt immer so philosophisch, dann kann ich ja gleich Thomas Mann lesen. Oder, ach, der macht so furchtbar lange Schachtelsätze, das ist so mühsam zu lesen. Ich sagte einmal einer niederländischen Autorin von einer namhaften Zeitung, die mich interviewte, der sagte ich dann, ja, aber zum Beispiel auch, was ich so liebe an Noteboom, seinen unnachahmlichen Humor, der hat einen so feinen Humor, so was Ironisches, auch Selbstironisches. Die guckte mich entgeistert an und sagte, humorvoll, Noteboom? Sie war von den Socken, sie hat noch nie irgendein Fünkchen Humor in seinen Werken erkannt.
Ich hatte auch den Eindruck, dass Noteboom gar nicht so viel gelesen wurde. Die Dominanz der von dir genannten Autoren, Helle Haase gehört noch dazu, später auch Jan Wolkers, ja. Gerard Reve, um nochmal zu nennen, das sind alles Autoren, die sehr niederländisch waren. Mhm. Sehr niederländisch. Niederländisch in ihren Themen, die sie behandelt haben, die du gerade gesagt hast, aber auch niederländisch in der Art und Weise, wie sie sich ausgedrückt haben, um es mal so zu sagen. Ja. Hat mit Verschachtelung eigentlich gar nichts zu tun. W.F. Hermans konnte auch wunderbar verschachteln. Das ist nicht das Problem. Aber es ist mehr, dass er etwas Abstand von seinem eigenen Lebensumständen machte. Ja. Das ist auch mit ein Grund, weshalb er möglicherweise in der Reiseliteratur viel populärer gewesen ist, zumindest im Ausland. Es ist ja ganz signifikant, dass seine Anerkennung auch in den Niederlanden erst durch die Übersetzungen zustande gekommen ist, gerade aus Deutschland. Ja. Man hat dann in Niederlanden beobachtet, der ist in Deutschland ein hoch angesehener Autor. Warum
eigentlich? Ne? Ja. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ihn jetzt erwähnt als Romancier und als Reiseschriftsteller, obwohl ich diesen Begriff gar nicht mag, weil man da womöglich an Baedeker und sowas denkt.
Nee, das ist anders gemeint. Ja, ja.
Ja, aber er ist ja auch sehr, sehr berühmt geworden als Lyriker und ihm selbst war eigentlich diese Seite immer am wichtigsten.
Hatte er eigentlich unter dieser Nichtbeachtung sag mal, Nichtbeachtung ist auch nicht mal das richtige Wort, aber unter weniger Beachtung der Niederländer gelitten? Hat er sich geärgert darüber?
Jein. Also es hat ihn so ein bisschen gefuchst, aber es ist ja, also ich denke, er sah ja, wie sehr er anerkannt wurde in anderen Ländern und das hat das schon zum großen Teil kompensiert. Also mit den großen Dreien, er hat ja nun speziell mit Hugo Claus und Harry Mudisch war er ja auch privat sehr befreundet, aber es war natürlich schon irgendwie auch immer ein bisschen Rivalität und Konkurrenz dabei. Ja, ja. Aber ich glaube, später hat er sich damit abgefunden und er empfand ja sein Vaterland eigentlich auch immer als viel zu eng. Das ist ja auch der Grund, weshalb er so in die Welt ging.
Darauf wollte ich ja gerade eingehen. Ich habe das Gefühl, dass er dadurch, dass er vielleicht nicht die Anerkennung bekommen hatte, die er erhofft hatte, dass er dann sein Heil in der Fremde gesucht hat. Und das ist ja bei mir, ist das immer so, wenn ich einen Reiseromancier, ich nenne es mal Reiseromancier, lese, da gibt es ja in der Literatur jede Menge, von Goethe bis Umberto Eco und so weiter, das kann man alles nennen, dass diese Leute häufig ihr Sujet in der Fremde gesucht haben. dass das Fremde wichtiger war als das eigene, im Grunde genommen. Ich weiß nicht, ob du die Beobachtung auch gemacht hast.
Ja, ich denke schon, aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine bewusste Entscheidung von ihm war. Ich glaube, es war, so hat er es auch selber mal gesagt, er ist ja Jahrgang 33. Das heißt, mit Kriegsende war er 12 und er mit 17 oder 18 flog er aus seiner letzten Schule. Ich glaube, ohne offiziellen Abschluss. Studiert hat er nie, obwohl er einer der allergebildetsten und belesensten Menschen ist, die ich je getroffen habe. Das hat er eben als Autodidakt dann später erledigt. Aber er sagte, ich glaube, seine Heimat konnte ihm damals nichts geben. Und die Jahre des Krieges, die er doch relativ bewusst auch miterlebt hat, die haben ihm auch gezeigt, wie eng das alles ist und wie geschlossen. Und als es möglich war, gab es nur eins, raus in die Fremde. Aber er hat eben diese, da gehört ja auch eine ungeheure Neugier dazu, Neugier auf das andere, auf das Fremde. Das hat er sehr oft thematisiert in seinen Werken. Und er konnte gar nicht anders. Also er reiste einfach wahnsinnig gern, weil er so neugierig war auf alles, was es woanders zu sehen gab.
Ja. Wir kommen gleich auf deine Erfahrung als Übersetzerin mit C.S. Notable. Aber zunächst einmal eine grundsätzliche Frage vorab. Wie kommt eigentlich eine Übersetzung zustande? Ist es, ich sag mal, der Autor selber, der sich eine Übersetzerin oder Übersetzer sucht? Ist es der Verlag, der sagt, das Buch muss übersetzt werden, wir suchen jemand? Oder ist es möglicherweise die Übersetzerin selber, die zum Verlag geht und sagt, da ist ein Autor, der muss unbedingt übersetzt werden? Wie geht das eigentlich konkret?
Also diese drei Möglichkeiten gibt es alle, wobei die erste, der Verlag sucht sich den Übersetzer, die häufigste ist. Das ist eigentlich das Normale. Und dass der Autor.
Aber der Verlag muss ja darauf aufmerksam gemacht werden, dass da ein Autor ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Verlage, die deutschen Verlage, nehmen wir mal ein Beispiel, dass die nicht unbedingt sich tagtäglich mit der niederländischen Literatur auseinandersetzen. Da muss doch irgendein Impuls kommen.
Ja, der Impuls kommt heutzutage fast immer von den Literaturagenten und Scouts. Ja. Das ist eigentlich der häufigste Weg. Es gibt auch den Weg, dass Übersetzer mit einem Vorschlag an den Verlag treten. Ich habe das in einigen wenigen Fällen versucht, aber ich bin da auch nicht sehr hartnäckig. Also wenn der erste Verlag abgesagt hatte, nein, das passt nicht so richtig in unser Programm oder das überschneidet sich mit irgendwas anderem, dann habe ich auch meistens es aufgegeben. Also ich gehe dann nicht hausieren von Verlag zu Verlag. Aber das machen viele junge, neue Kollegen, die auch erst ins Geschäft kommen müssen.
Ja, mal ins Grundsätzliche. Du bekommst den Auftrag,
ja,
und ein Buch zu übersetzen. Nimmst du denn zunächst einmal Kontakt auf mit dem Autor? Oder,
ja, das mache ich eigentlich schon.
Noch bevor die Übersetzung angefangen hat.
Ja, ja, oder gleich am Anfang. Ich stelle, wenn es ein neuer Autor ist, irgendwann gibt es auch keine neuen Autoren mehr, weil ich so viele habe. Aber in der Regel war es so, dass ich dann schon den Autor anschrieb, die Autorin anschrieb und mich vorstellte und sagte, dass ich einen Auftrag habe, sein Buch zu übersetzen. Dann sage ich natürlich, dass ich es ganz wunderbar finde und mich sehr freue darauf und auch auf die Zusammenarbeit mit ihm. Und ich frage ihn an dieser Stelle schon, dass ich in der Regel Fragen habe zur Übersetzung in der allerletzten Phase und ob er bereit ist, meine Fragen zu beantworten.
Ja.
Und das sind meine Autoren eigentlich ausnahmslos gewesen, weil sie natürlich auch ein Interesse daran haben, wenn sie noch irgendetwas beitragen können zu einer Vertiefung, einer Verständlichung, dann tun sie das ja auch gerne. Es ist in ihrem eigenen Interesse, dass die Übersetzung auch in der bestmöglichen Form auf den Markt kommen kann.
Dann ist die Verständigung also da, zunächst einmal, und das Einverständnis. Jetzt fängst du an zu übersetzen. Ich nehme an, dass du den Text erstmal komplett übersetzt.
Ja.
Ich habe immer, das Übersetzen eines literarischen Werkes ist ja nur völlig anders als ein Beipackzettel oder eine Bedienungsanleitung. Das ist ja völlig klar. Was muss man eigentlich mitbringen, um Literatur adäquat übersetzen zu können?
Eine ganze Menge. Man muss eine große Affinität mit dem jeweiligen Werk haben. Das ist, ich glaube, das ist das, was dafür sorgt, dass man so das i-Tüpfelchen noch schafft. Ich habe gerade in meiner Anfangszeit aus Gründen ja einfach auch des Broterwerbs oder auch um mir einen Namen zu machen, ein-, zweimal Autoren übersetzt, die ich zwar bewundere, an deren literarischem Rang überhaupt kein Zweifel besteht, die mir aber nicht lagen. Das gibt es einfach. Ja. Und ich habe sie trotzdem übersetzt. Ich meine, sagen zu können, dass ich sie gut übersetzt habe, aber es fehlte vielleicht noch, sage ich aus heutiger Sicht, so der letzte Funke. Aber bei 98% meiner Autoren, Autorinnen, ist diese Affinität da, die ich also für sehr, sehr wichtig habe. Dann musst du natürlich auch ein Gefühl haben für literarische Sprache. Es geht ja nicht darum, Inhalte nur adäquat zu übersetzen, sondern was der Autor an Literarizität reingesteckt hat, das musst du nachbilden können. Und dafür musst du eine ganz eigene Sprache, einen ganz eigenen Ton finden.
Ja, jetzt gut, man beschäftigt sich mit dem Autor selbstverständlich. Auch die Literaturkosmos dieses Autors muss erarbeitet werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man auch den Literaturkosmos der Literatur des Ausgangslandes kennen muss.
Ja, auf jeden Fall.
Sonst kann man ja nicht platzieren.
Ja,
nicht?
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, man muss also die niederländische Literatur, zumindest die Gegenwartsliteratur, gut kennen. Muss man eigentlich dann auch, wenn man die Literatursprache übertragen will, dann eigentlich sich auch in der Literatursprache des Ziellandes gut auskennen.
Absolut. Und ich würde sagen, das ist fast noch das Wichtigere.
Sonst wäre es ja ein Fremdkörper quasi im Gesamtbild.
Ja, genau. Und vor allen Dingen, es ist wichtiger als die Kenntnis der Ausgangssprache, ist die Kenntnis der Zielsprache. Und zwar eben in allen Nuancen. Das ist ja das, was Literatur reich macht. Und ich habe mal ganz am Anfang als Literaturübersetzerin einen Lektor von einem großen Literaturverlag, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe über Jahrzehnte, gefragt, geben Sie mir doch mal bitte einen Rat, welche deutschen Schriftsteller soll ich denn lesen, damit ich da also meine Kompetenz verbessere. Und er sagte, nicht einen, sondern möglichst viele und möglichst viel verschiedene. Und das ist genau der Punkt.
Ja. Wenn man das so hört, dann ist der Aufwand, Literatur zu übersetzen, natürlich immens. Über die Honorierung brauchen wir gar nicht zu reden. Das war ja in früheren Zeiten hinlänglich
bekannt, dass das sehr schlecht ist.
Ja, das ist unheimlich schlecht. Eigentlich ist das völlig unverständlich, wenn man weiß, was man alles herbeiführen muss, bevor man überhaupt übersetzen kann. Gehen wir mal zu C.S. Noteboom zurück. Ja. Wie war deine Erfahrung mit C.S. Noteboom?
Meine erste Erfahrung war, ich hatte mein erstes Buch, also das erste Buch, das ich von ihm übersetze, war die Novelle Ein Lied von Schein und Sein. Ich glaube 1988 und im nächsten Jahr, im Jahr darauf, ist sie dann erschienen. Ich habe ihn auch angeschrieben und er hat gesagt, ja, wenn es dann so weit ist, dann schicken Sie mal Ihre Liste, dann sehen wir mal weiter. Und er hat es dann aber, das haben wir geschafft. Er hat dann auch die Autoren können das vertraglich festlegen, dass sie das Recht haben, die Übersetzung zu prüfen, was auch immer das bedeutet. Und Noteboom, der ja bekanntlich sehr viele Sprachen sehr gut spricht, hatte das natürlich auch in seinem Vertrag und hat meine Übersetzung gelesen. Und hat mich dann angerufen und hat dann gesagt, ja, ist ja so ganz schön, ja, aber so, ich meine, der Ton, der stimmt vielleicht nicht ganz so überall. Also er musste so ein bisschen meckern und mäkeln, ohne dass er gesagt hat, an welchen Stellen oder in welcher Form ihm irgendwas nicht gefiel. Ich kann das, muss ich betonen, absolut verstehen, dass ein Autor ich glaube, dem bricht sein Herz, wenn er eine Übersetzung liest, die dessen Sprache er gut verfolgen kann. Und er sieht da irgendwelche Dinge oder er denkt, das ist nicht mehr mein Buch, weil der Ton nicht getroffen ist und die ganze Schwingungen, die ganzen Nuancen, alles ist nicht getroffen. Ich würde sterben als Autor, wenn ich sowas erleben würde.
Ja, es kommt
hinzu,
dass natürlich so eine Übersetzung, wenn sie schlecht ist, ein Autor komplett kaputt machen kann.
Ja, absolut, absolut. Und insofern verstehe ich das auch sehr gut, dass er sehr vorsichtig am Anfang war und wir uns so aneinander rangetastet haben. Er hat also die ersten Bücher von mir, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele es genau waren, hat er dann zumindest so kursorisch immer mal die Übersetzung gelesen und hier und da kam er mit Anmerkungen. Später hat er das gar nicht mehr gemacht und hat, was mich dann wirklich auch sehr gefreut hat, als Zeichen des Vertrauens in Interviews immer gesagt, Helga ist meine deutsche Stimme, ich vertraue ihr voll und ganz.
Ja.
Und das konnte er auch, das wusste er auch eben. Einmal hat er, das ist vielleicht eine ganz nette Anekdote, weil auch dem sorgfältigsten Übersetzer unerklärliche Dinge manchmal passieren können. Ich hatte einmal übersetzt Rottbart mit Rotbart übersetzt.
Ja.
Es ist unverzeihlich.
Ja.
Also es ist,
das ist was ganz anderes, ja.
für die deutschen Hörer, die des Niederländischen jetzt nicht mächtig sind, Rottbart heißt Mistbart, Scheißbart oder so. Und ich hatte das als Rotbart übersetzt, als Rotbart. Und er hatte keine, da sagte er mir, der hatte keine roten Haare, der hatte schwarze Haare. Und sowas passiert. Oder ich habe einmal, das war ein Text über einen japanischen Zen-Garten, da waren 11 Steine in besonderer Reihenfolge ausgelegt und es waren bei mir 13. Frag mich nicht, warum. Es ist unerklärlich, ja. Aber solche Dinge passieren. Das hat er auch gemerkt und das ist prima, dass er sowas merkt.
Das ist ja bei den Übersetzungen ohnehin ein Problem, dass das ja eine Übersetzung von einer Sprache in eine andere Sprache, die beide zur gleichen Sprachfamilie gehören.
Ja.
Manchmal denke ich mir, dass Übersetzer aus dem Französischen ins Deutsche, dass die es etwas leichter haben, weil der Kontrast am größten ist, zwei verschiedene Sprachfamilien. Wenn es so nah, zwei Sprachen so nah sind, ist die Gefahr groß, dass man plötzlich mal irgendetwas, dass einem plötzlich irgendwas entgeht.
Ja. Ja, die Gefahr der falschen Freunde oder auch Interferenz ist riesengroß und dessen muss man sich immer gewärtig sein, das Übersetzer. Und manchmal ist es vielleicht leichter, wenn die Sprachen eng verwandt sind, aber ich sehe es auch eher als zusätzliche Schwierigkeit, um es eben sauber getrennt zu halten.
Ja, ja, ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit über C.S. Notebohm. Nein, ich wollte noch mal fragen, hast du in den letzten Jahren noch Kontakt zu ihm gehabt?
Ja, also er war ja in seinen letzten beiden Jahren komplett durchgehend auf Menorca. Da habe ich ihn also nicht mehr gesehen, aber wir haben noch gelegentlich telefoniert. Aber das merkte man schon, dass es irgendwie nicht gut geht, dass es ihm nicht gut ging.
Ja.
Und er hat ja, was ich also enorm intensiv zusammengearbeitet haben wir noch bei seinem letzten Buch, das 2023 anlässlich seines 90. Geburtstags erschienen ist. Ein schmales Buch über den italienischen Künstler Giuseppe Pennone. Es heißt In den Bäumen blühen Steine. Und das ist tatsächlich ein Buch, das er mit fast 90 Jahren, also mit 89,5, sag mal, noch neu geschrieben hat. Da hat er aus nichts Alten schöpfen können, was er vielleicht noch erweitert hat. Das ist ein Buch, das er mit 90 Jahren noch neu geschrieben hat.
Sehr beachtlich, ja. Sehr beachtlich. Zu seinem 90. habe ich sein Aller Seelen nochmal im Original gelesen. Mhm. Ich sage das Original, weil ich vor 25 Jahren deine Übersetzung gelesen habe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt eine persönliche, ich habe ja keine Ahnung davon, aber ich sage mal meinen persönlichen Eindruck. Erstmal, die Übersetzung ist wirklich fabelhaft. Die ist wirklich fabelhaft. Und ich habe dann einfach mir die Mühe gemacht, mal ab und zu mal rein und raus zu gucken. Also mal in Aller Seelen und mal in Aller Seelen reinzugucken. Und da und dort hatte ich das Gefühl, ui, manchmal ist die Übersetzung schöner als das Original. Eleganter, zugespitzter hier und da. Ich kann die bei einzelnen Beispielen nicht nennen, aber das war sehr signifikant, dass das war sehr auffällig. Und das hat mir eigentlich sehr beeindruckt, was deine Übersetzung anbetrifft. Das nur nebenbei. Aber jetzt haben wir über Sees Notenboom gesprochen. Jetzt wollen wir ihn auch hören. Du hast einen Text rausgesucht, den du uns mal zum Besten gibst.
Ja, ich würde gerne aus dem ersten Buch, das ich von ihm übersetzt habe, dem eben schon erwähnten Ein Lied von Schein und Sein, die ersten beiden, eventuell, wenn wir Zeit haben, auch die ersten drei Kapitel lesen.
Gerne.
Ganz kurz gesagt, diese Novelle thematisiert das Verhältnis von Fiktion und Wirklichkeit. Das ist ja auch ein Grundthema von Notenbooms Schaffen und schildert so auf leichtfüßige und humorvolle Art und Weise auch, wie literarische Figuren entstehen. Woher kommen die plötzlich? Wie geraten sie aufs Papier? Und wie sich ein Plot allmählich entwickelt und was das alles mit dem Schriftsteller selber zu tun hat. So, Kapitel 1. Das ist doch schließlich die Arbeit eines Schriftstellers, sagte der Schriftsteller. Wie ein Adler über den Figuren zu kreisen, die er verfolgen will. In diesem Fall dem Arzt und dem Oberst. Die gibt es also? Fragte der andere Schriftsteller. Du arbeitest nach tatsächlich existierenden Figuren? Sie existieren von dem Augenblick an, in dem du sie erfunden hast, antwortete der Schriftsteller, der sich da gar nicht so sicher war. Das Gespräch langweilte ihn. Wie könnte er auch dem anderen Schriftsteller begreiflich machen, dass er weder den Arzt noch den Oberst vor sich sah, dass er sie eben erst im Verlauf dieses Gesprächs erfunden hatte, um dem geisttötenden Geschwätz über den Beruf, mein Gott, warum schreibst du nichts mehr, ein Ende zu machen? In den leeren Hallen, in denen seine Gedanken jetzt weilten, eine Bahnhofshalle, der Warteraum eines Krankenhauses, ein Turnsaal, nahm er die vagen Umrisse einer militärischen Gestalt wahr. Epauletten, ziemlich operettenhaft. Die Geschichte spielte folglich nicht in dieser Zeit oder nicht auf diesem Kontinent. Denn wer trüge hier und jetzt noch solche Epauletten? Wie alt sind Sie? Fragte der andere Schriftsteller. Der Schriftsteller antwortete nicht. Wusste er jetzt schon, dass es eine Kaserne war, weil er diese Epauletten gesehen hatte? Im leeren Casino dieser Kaserne sah er das Stethoskop vorbeigehen, von nichts und niemandem begleitet. Das Ding schwebte, ziemlich langsam, in menschlicher Höhe durch den Raum. Was aber tat ein Arzt in dieser Kaserne? Was tut ein Arzt in einer Kaserne? Fragte er. Seinen Sohn besuchen, sagte der andere Schriftsteller, der einen Sohn im Militärdienst hatte. Klar, mit einem Stethoskop, sagte der Schriftsteller gereizt. Er sah, wie die Epauletten sich dem Stethoskop zuwandten und das, während dieses medizinische Utensil absolut unbewegt im Raum hängen blieb, die rechte Epaulette ruckartige Bewegungen machte, die zweifellos von dem noch unsichtbaren Arm darunter herrührten. Aufregung also. Gerade als er den Schatten eines Kopfes, die allerersten Umrisse eines Gesichts zu erkennen glaubte, sagte der andere Schriftsteller, wer hätte gedacht, dass du mal einen Arztroman schreiben würdest? Der Schriftsteller gab keine Antwort, aus Angst, dann würde sich alles in nichts auflösen und wurde belohnt. An der Wand hinter den Epauletten erschien, gerahmt und hinter Glas, das Porträt einer Gestalt in Uniform mit vielen Orden. Was in kyrillischen Buchstaben darunter stand, konnte er nicht entziffern. Aber ihm war klar, dass es jetzt an der Zeit war, den anderen Schriftsteller hinauszukomplimentieren. 2 Stunden, nachdem der andere Schriftsteller, leicht beleidigt, ob des abrupten Abschieds, grenzt schon an Unverschämtheit, verschwunden war, saß der Schriftsteller noch immer in derselben Haltung an seinem Schreibtisch. Es ist etwas unsäglich Trauriges an Schriftstellern, die allein in ihrem Arbeitszimmer sitzen. Früher oder später kommt der Moment in ihrem Leben, in dem sie an ihrer Arbeit zweifeln. Es wäre vielleicht auch verwunderlich, wenn sie es nicht täten. Je länger einer lebt, desto aufdringlicher wird die Wirklichkeit und gleichzeitig umso uninteressanter, weil es so viel davon gibt. Muss dem nun wirklich noch etwas hinzugefügt werden? Muss Erdachtes tatsächlich Bestehendem noch aufgepfropft werden, nur weil jemand, als er noch jung war und von dem, was man so die Wirklichkeit nennt, wenig erlebt hatte, einfach selbst ein Stück Pseudowirklichkeit erdacht hatte und daraufhin von jedermann als Schriftsteller bezeichnet worden war? Auf das vor ihm liegende Papier hatte der Schriftsteller erst eine einzige Zeile geschrieben. Der Oberst verliebt sich in die Frau des Arztes. Die absolute Banalität dieser Zeile widerte ihn an. So what, knurrte er. Der Oberst ist verliebt in die Frau des Arztes. Obgleich der Schriftsteller sich mit hochtrabenden Prosagedichten den Ruf eines literarischen Feingeistes erworben hatte, gab er sich im vertrauten Kreis meist ziemlich grobmäulig. Die Epauletten vögeln die Frau des Stethokom. So what? Was ging ihn das an? Zweifellos gab es auf allen 5 Kontinenten Obristen, die in Arztfrauen verliebt waren und Ärzte, die in Obristenfrauen verliebt waren. Und da es schon ein paar hundert Jahre sowohl Obristen als auch Ärzte gab, war seine Geschichte natürlich schon ein paar hundertmal geschrieben worden, und zwar vom Leben selbst. Indes, das traf natürlich auf alles zu. Jede Variante war bereits erdacht, da sie bereits erlebt war. Es gab Schriftsteller, die glaubten, eine von ihnen geschriebene Geschichte würde etwas von der Wirklichkeit selbst verdeutlichen. Doch wozu sollte das gut sein? Diese Deutlichkeit wäre doch nur Teil der Wirklichkeit des Lesers. Und was war der Leser letztlich anderes als ein potenzieller Gegenstand einer Geschichte? Schriftsteller, dachte der Schriftsteller, denken sich eine Wirklichkeit aus, in der sie selbst nicht zu leben brauchen, über die sie aber Macht haben. Er schob das noch so leere Blatt Papier ein Stück zur Seite. Stimmte das denn? Hatte er Macht über diese beiden Gesichter, die er da ganz allmählich Gestalt annehmen sah? Oder hatten sie vielleicht Macht über ihn? Das Gesicht des Arztes war blass und fein. Was für ein Geistesblitz, als ob nicht Millionen blasser und feiner Gesichter auf Erden erschienen und wieder verschwunden wären. Aber es war blass und fein. Kühle, etwas vorstehende graue Augen, deren Ausdruck sich nicht ändern würde, wenn sie etwas Schreckliches sähen. Augenbrauen und Wimpern aus weichem schwarzen Haar, der Mund fast farblos und etwas zu schön. Das Männlichste an diesem ganzen Gesicht war eigentlich noch das Haar, das aus dem Kopf nur so zu fluten schien und einen Bartwuchs verursachte, der wahrscheinlich 2-mal am Tag gebändigt werden musste und trotzdem noch als bläulicher Schimmer unter dem Weiß der Haut zu sehen war. Etwas Dunkles unter etwas Hellen, dachte der Schriftsteller und schrieb auf das Blatt vor sich, wie Wasser unter Eis, dort wo es von Schlittschuhen noch unberührt ist, setzte dann ein Fragezeichen dahinter und strich alles wieder durch. Etwas anderes beschäftigte ihn nun. Wenn es also eine Art von Macht war, aus einer inneren, durch nichts zu verifizierenden Vorstellung heraus, die Physis nicht existierende Menschen zu beschreiben, nicht existierenden Menschen eine Physis zu geben, dann war es wohl der Gipfel an Macht, diesen nicht existierenden Figuren einen Namen zu geben, als stünden sie tatsächlich in einem Standesregister. »Stefan, Stefan, Stefan«, sagte der Oberst und bohrte dem Arzt dabei den Zeigefinger in die Brust, genau zwischen den beiden zierlichen Nickelbügeln des Stethoskops, durch die schon so viel totgeweihtes Gerassel gedrungen war. »Stefan, ich schwöre dir, dass dies das Ende ist.«
Ja, Helga, ganz herzlichen Dank, dass du uns C.S. Notebohm näher gebracht hast, auch live sozusagen, und dass wir nebenbei auch einen Einblick in deine Arbeit als Übersetzerin bekommen haben. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Viele gute neue Initiativen diesbezüglich und viel Erfolg bei weiteren Übersetzungen eventuell. Und nochmals herzlichen Dank, dass wir bei dir zu Besuch sein durften.
Sehr gerne, ich habe das sehr, sehr gerne gemacht.
Ja, und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn das so ist, schickt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt: Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.